Michael und das Mysterium von Golgatha. Ich möchte mit Ihnen eine Legende anschauen. Dazu möchte ich anknüpfen an die Betrachtung, die wir hier vor 4 Jahren begonnen haben. Ich habe damals aus der Sicht des Judas die Passion geschildert, aus der Sicht des Petrus und aus der Sicht des Pilatus. Für Judas war Palmsonntag der große Tag. Endlich zeigt sich der Herr dem Volk und das Volk erkennt, wen es vor sich hat. Und Judas erlebt in den Folgetagen, dass der Herr alles macht, um diesem Bild, das Judas vom Herrn der Welt hat, nicht zu entsprechen. So kommt es zum Abendmahl, bei dem auch Judas dabei ist. Und der Herr fordert Judas auf: Was du tun musst, das tue bald. Und Judas ging hinaus und es ward Nacht. Pilatus steht zwischen allen Fronten. Die Bösen sind gegen ihn. Ahriman entfaltet den Mob vor seinem Palast. Aber die Guten können ihm auch nicht willfahren. Er will eigentlich gerecht bleiben, den Christus nicht überliefern. Auch die Guten unterstützen Pilatus nicht. Man kann sagen, einer der einsamsten Menschen in dieser Situation. Es kommt dann zum Kreuz. Der Christus kommt ans Kreuz. Und das menschlich Eindrucksvollste, was Christus am Kreuz ausruft, ist extra in der Originalsprache in allen Bibeln enthalten. Es wird in der griechischen Bibel auf Griechisch dann übersetzt, in der lateinischen Bibel auf Latein, in der deutschen auf Deutsch. Eli, Eli, lami abatani. Das heißt ungefähr: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn wir jetzt bei diesem Satz nochmal einen Blick auf diese russische Legende werfen, dann zeigt sich oder kann sich zeigen, dass diese Verlassenheit nicht von Gott kam. Christus irrt. Er wird so sehr Mensch, dass ihm auch das nicht erspart bleibt. Von außen würde man sagen: mein Gott, warum kann ich dich nicht mehr erreichen? Er ist keineswegs verlassen, einsam im Sinne von da ist keiner mehr, sondern der Zugang ist so menschlich eng geworden, dass es kein Zugang mehr ist. Also gerade in diesem Eli, Eli, lami abatani kann man die tiefste Stufe des Menschseins nacherleben, miterleben. Ich möchte aber gerne zurückblenden auf Gethsemane und mit Ihnen einen Versuch machen, das jetzt dieses Geschehen aus der Sicht von Michael zu betrachten. Versuchen Sie sich selber für einen Moment zu verbildlichen, Wie sieht diese Situation aus, wenn wir versuchsweise die Sicht von Michael einnehmen? Wie sieht diese Situation aus? Ich versuche Ihnen jetzt meine Eindrücke zu schildern, im Sinne einer Legende, nicht einer Nacherzählung. Wenn ich versuche, die Aufgabe oder die Position oder die Rolle, Aufgabe ist besser, Herausforderung Michaels bei der Passion zu schildern, dann kommt mir da als erstes ein Bild eines Dirigenten. Der Dirigent spielt nicht die Posaune, aber er sorgt dafür, dass sie im richtigen Moment einsetzt. Und der Dirigent kennt das Stück. Er bejaht das Stück. Er lehnt es nicht ab. Der Dirigent ist kein Rebell, sondern ein Vollzieher der Notwendigkeiten. Und so entsteht in Gethsemane die Situation, dass Ahriman versucht, den Christus zu Tode zu foltern. Ahriman kann an den physischen Leib nicht heran, dazu braucht er den Judas. Aber er kann an die Seele des Christus heran und das tut er auch. Er offenbart ihm, was er, Ahriman, alles in Zukunft in seinem Christus-Namen vollbringen wird, verunstalten wird, vergewaltigen wird. Ahriman handelt im Laufe der Geschichte in Christi Namen. Ein Beispiel, das sich hier Goethe Arnum zugetragen hat. Im Jahre 2000 hatten wir Jonathan Gershom eingeladen. Das ist der Autor, rabbinischer Geistlicher, der Autor, Rabbi, von Kommen die Kinder des Holocaust wieder? Und wir hatten im Grundsteinsaal ein Podiumsgespräch verabredet. Und in dem Vorgespräch sagte uns Jonathan, wenn ihr am Podium mit eurem Christus kommt, dann lasse ich euch euer Podium platzen. Und dann begründete er das und sagte, euer Christus hat über mein Volk entsetzliches Leid gebracht. Dies eine der wohl damals offenbarten Perspektiven Ahrimans. Ahriman handelt im Namen des Christus. Diese Schau führt dazu, dass die Bindung des Christus an seinen schon fast verglühenden Leib immer schwächer wird. Und er merkt das und bittet. Bittet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und es steht in allen drei Evangelien diesen Kelch. Es steht nicht den Kelch. Diesen Kelch dieses Momentes. Nämlich, dass er anstatt das Gesetz erfüllen zu können, irgendwo seitlich zusammenbricht und stirbt. Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und Michael, Wächter dieser Situation, aber ohne Möglichkeiten einzugreifen, sorgt für ein raphaelisches Wesen, das die Verbindung zu seinem physischen Leib, zum physischen Leib des Christus, heilend stärkt. Es geht dann weiter, der erste Morgen, Helligkeit, Dämmerung kommt und Judas kommt und küsst den Herrn und bricht damit den Kraftkreis der Jünger. Die Hohepriester wussten nicht, welcher von den 13 der Christus ist. Das konnte nur von innen klar werden, weil der Christus durch jeden seiner Jünger wirksam sein konnte, als wäre er es selbst. Und dann wird eine Begebenheit geschildert, die für mich lange eine, ich sage mal, ärgerliche Herausforderung war. Da wird geschildert, der Jüngling mit dem Leinentuch, der von anderen ergriffen wird, das Leinentuch lässt und nackt davonläuft. Und Rudolf Steiner schildert in einem Vortrag das ganz knapp und sagt, das ist der Christusimpuls. Die Schwierigkeit, die ich mit dieser Stelle hatte, war, wenn das der Christusimpuls ist, dann haben am Ende die Doketisten doch noch recht, die sagen, der Christus ist nicht am Kreuz gestorben, sondern ein Stellvertreter. Ein Gott wird nicht wie ein Verbrecher hingerichtet. Und diese Sicht hat sich ja dann die ersten 2, 3 Jahrhunderte noch eine ganze Weile erhalten. Es ist wie ein Engel, der nicht zulassen will, dass das Leid des Christus verbrecherartig ist. Diese Sicht, die ich da hatte, die hat sich jetzt in der Vorbereitung auf diesen Beitrag ganz gewandelt, weil aus der Sicht, versuchsweise Sicht von Michael, kommt dieser Jüngling auf ihn zu. Auf ihn zu und lässt sich von ihm empfangen. Als ich diesen Eindruck gewonnen hatte, war ich etwas unsicher. Dachte, das muss man erst prüfen, ob das wirklich stimmt. Ich habe dann versucht, die Perspektive dieses Jünglings einzunehmen. Und da entstand das Bild, dieser Jüngling läuft auf eine untergehende Sonne zu. Es war ja Morgen, das konnte äußerlich überhaupt nicht sein. Auf eine untergehende Sonne zu und will sich mit ihr, mit seinen Jugendkräften verbinden, vereinigen. Und im Besinnen dieser Situation entstand der Eindruck, dass an dieser Stelle Michael eine Stufe empor gestiegen ist. Dass er durch diese Aufnahme dieses Jünglings, von dem Rudolf Steiner sagt, das sei der Christusimpuls, dass durch diese Aufnahme er auf eine ganz andere, ja, jetzt sind alle Worte irgendwie flach, Seinsweise, Wirkensweise, hierarchische Stufe kommt. Aber er bleibt der Dirigent der Ereignisse. Er sorgt dafür, dass Josef von Arimathea dafür sorgt, dass der Leichnam mit Spezereien gepflegt wird. Er lässt ein Erdbeben entstehen, damit der Leib von der Erde aufgenommen werden kann. Er lässt wegwälzen den Stein vor der Grabstätte, damit Maria Magdalena und die anderen Frauen sehen können, den ihr sucht, der ist nicht hier. Und er reißt den Tempelvorhang auf. Er zerreißt ihn nicht, er reißt ihn auf oder er lässt ihn aufreißen. Er sorgt dafür, dass das Innere, das Heiligtum zugänglich ist. Und diese Tat, dieses Aufreißen des Heiligtums begleitet er über 2 Jahrtausende, indem er eine Schule einrichtet, die diesen Zugang zu dem Offenbarwerden des Heiligtums vermitteln will. Der Vorhang ist offen, aber eintreten müssen wir jeder selbst.